Moin, ich bin Simone und ich treffe heute für euch Heinz-Dieter Heinzi-Hecke. Heinzi ist Badestellenleiter am Strand von St. Peter-Ording und erzählt uns heute von seinen schönsten Geschichten und absurdesten Momenten, die er am Strand erlebt hat. Wir sind heute live mit Publikum auf dem Mehrzweckgebäude am Ordinger Strand. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
Deichmomente.
Heinzi, stell dir mal vor, wir treffen uns außerhalb dieser Halbinsel Eiderstedt.
Das wird nicht passieren.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber stell dir mal vor, weil ich glaube, auf der Halbinsel kennt man dich. Wir sitzen irgendwo in einem Restaurant in Hamburg, Tisch an Tisch, und unsere beiden Essenspartner gehen gleichzeitig auf Toilette und wir kommen ins Gespräch. Und ich frage dich, was du denn so den ganzen Tag machst.
Ich passe auf Menschen auf.
Das würdest du mir sagen?
Zum Beispiel.
Würdest du mir noch mehr erzählen?
Natürlich, wo ich herkomme, ne? Schönste Fleck von Eiderstedt und so.
Und wenn mir Eiderstedt nichts sagt, wie beschreibst du das?
Fortscore Dänemark links ab.
Okay. Okay. Du passt auf Menschen auf. Wie stelle ich mir das vor?
Na, ich bin in so einem Gebäude wie hier zum Beispiel und bin Anlaufpunkt für alle Menschen, die irgendwelche Sorgen, Nöte, Kinder verloren haben oder ähnliches. Infomännchen, ja, Seelsorger für alles.
Du bist Badestellenleiter.
Zum Beispiel.
Was heißt das genau?
Ich habe eine Badestelle, auf die ich aufpasse. Habe eine Korbvermieterin, auf die ich mit aufpasse. Habe vorne eine Überfahrt, Leute, die ich betreuen muss. Und unsere ganzen Menschen, die sind da so drauf, dass sie einfach so rumrennen.
Der Sankt in St. Peter-Ording. Du hast immer die gleiche Badestelle, die du beobachtest?
Jetzt die letzten Jahre ja, tatsächlich. Die ersten 35 Jahre war ich immer nur Springer.
Okay.
Von einem Strand zum anderen, also hauptsächlich zwischen Ording und Bad.
Das heißt, im Grunde kennst du aber auch den ganzen Strand wieder.
Jo.
Ja. Der Beruf des Badestellenleiters, den kann man ja nicht einfach mal erlernen. Ne? Der steht ja nicht so bei der IHK im Eintragsbuch.
Definitiv nicht.
Als Beruf. Welchen Weg hast du genommen, um Badestellenleiter zu werden?
Boah, ja, einen langen, ne? Ich bin jetzt 42 Jahre hier in dem Betrieb und bin angefangen damals auf dem Bauhof. Die erste Zeit war ich tatsächlich in der Schlickabteilung, weil da welche ausgefallen sind. Und ich habe also bis auf zwei Stationen, glaube ich, alle Stationen, die es in diesem Betrieb gibt, durchlebt. Bin überall gewesen. Im Schlick bin ich gewesen, in der Dünentherme bin ich gewesen, zum Aushelfen. Danach war ich dann Strandkorbvermieter im Bad in Ording. Dann kam der große Generationswechsel, die jungen Leute rückten nach. Und dann, ja, 1, 2, 3 war ich dann Badestellenleiter.
1, 2, 3.
Guck so.
Was muss man denn mitbringen an fachlichem Wissen?
Na, du musst ja den Sanitätsgeschichten musst du ja haben, die Erste-Hilfe-Geschichte musst du haben, du musst den Rettungsschwimmschein in Silber musst du haben, Bootsführerschein musst du haben, um das Ganze hier draußen managen zu können.
Macht dir das richtig Spaß?
Sonst wäre ich nicht mehr hier.
Okay.
Geplant war das ja nur eigentlich mal so für eine Saisongeschichte, aber hat sich ein bisschen verlaufen, das Fest.
Was genau macht dir Spaß?
Erstmal die ganzen Menschen, die du hier so kennenlernst tatsächlich. Ist ja jedes Jahr auch wieder mit der Sandbank wieder was Neues. Und es wird nie alt.
Das heißt, kommt gar kein Alltag rein, weil...
Nicht wirklich.
Weil immer neue Menschen kommen und der Strand sich auch immer wieder verändert.
Ja. Und wir haben ja auch in ganz Teilen auch schon durchlebt, so die letzten Jahre, sag ich mal, ne? Was wir so in Anführungsstrichen für Katastrophen haben. Denn die Nummer mit Corona und so was alt und so, ne? Das macht ja nun eine ganze Masse mit den Menschen hier und so. Und man merkt auch, wie... Stellenweise sich dann wieder so ein bisschen verändern. Auf der einen Seite waren sie dann nach Corona alle dankbar, dass wir dann hier die ganzen Zonen waren und hier kommen durften. Und dann wird mal, schwenkte das wieder so ein bisschen um, sag ich mal, sodass sie ein bisschen knatterlich wurden, weil das Wetter nicht so schön ist oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber so ist jedes Jahr immer wieder irgendwas Neues und so, und von daher wird das hier nie alt.
Das heißt, du merkst auch im Grunde jeden Sommer, wie auch ein Stück weit die Gesellschaft so ein bisschen drauf ist. Was für eine Laune die so mit.
Ja, wie viel Geld sie im Portemonnaie haben, ne? Oder die Rolle Stacheldraht rumgewickelt, weil nichts da. Man weiß es nicht so ganz genau. Und jetzt mit dem Krieg und so natürlich merkst du das schon, dass das eine sehr große Ungewissheit ist. Weil keiner weiß, ob er seinen Job nachher noch hat oder wie auch immer. Überall machen Konzerne jetzt zu oder Kurzarbeit oder irgendwer spielt da in der Hormuzstraße ein bisschen Blödsinn hier und dann mal fällt hier die ganze Wirtschaft zusammen oder was. Ne? Das, ja, das merkst du schon am Volk, was hier so los ist.
Und die Menschen teilen dir das auch so mit?
Naja, ich meine, so wie die letzten Preiserhöhungen denn schon tatsächlich, ne? Dass sie das hier denn so um die Ohren hauen, ne? Mhm. Von wegen hier, sie haben deswegen ja nicht mehr ein Portemonnaie, aber ich meine, dass die Preisschraube über einmal irgendwann angehoben werden muss, dann ist das eben halt so, ne?
Was sind denn genau deine Aufgaben als Badestellenleiter? Nimm uns mal mit in so einen Arbeitsalltag. Wo beginnt der, wie beginnt der?
Naja, der beginnt ja morgens auf dem Bauhof, dann nimmst du dein Funkgerät, deinen Meldeempfänger und dann dackelst du raus, dann triffst du dann auch schon vorne an der Überfahrt auf deinen ersten Kollegen. Kleines Smalltalk, was den Tag dann so anliegt. Naja, Rolli rein und raus oder wie auch immer. Oder es fehlt noch jemand in der Sammlung, ne? Und dann musst du dich um Ersatz kümmern. Mhm. Ja, und dann fährst du runter zum Strand, dann machst du dann eine Kontrollrunde, was dann so in der Flutmarke so angekommen ist. Mhm. Und ja, dann komme ich so langsam zur Bude, dann ist das Korbrevier von der Korbvermieterin schon aufgemöbelt. Dann tauchen immer um 9:30 Uhr die ersten Rettungsschwimmer auf. Und dann, ja, verteilen wir uns über den Tag dann so, was denn da so anliegt. Und wenn wir Glück haben, so wie heute, hatten wir 2 Splitter und ein Pflaster, also eine kleine Schnittverletzung, das war alles schick. Ansonsten kannst du auch haben hier Herz-Kreislauf-Geschichten oder abtreibende Kiter und Surfer. Du hast das gesamte Spektrum und an Land hast du alles. Vor dem Kreislaufkollaps, Herzinfarkt, ausgekugelte Arme, Beine, keine Ahnung. Wenn sie alle hier einen Sport betreiben, den sie sonst eigentlich nicht machen, ne? Mhm. Wenn Papa dann seinem kleinen Kind dann das mit dem Board vorne an der Wasserkante beibringen will, was er sowieso nicht kann. Also da ist das Sprunggelenk schon immer im Eimer. Also von daher weißt du schon genau, was auf dich zukommt.
Was sind so deine liebsten Einsätze?
Die liebsten Einsätze?
Also eigentlich möchte man ja gar keine Einsätze, ne? Das ist ja, das ist ja so. Ne?
Ich finde das immer schön, wenn du Kinder hast und die Mütter suchst und nicht umgekehrt. Weil die Mütter gucken immer zu viel Fernsehen.
Auf ihrem Handy,
dann,
oder?
Und haben dann irgendeine Geschichte von wegen, mein Kind ist ertrunken oder keine Ahnung was. Mhm. Und es fehlt erst seit 5 Minuten. Und mein Kollege vom Bad, der ist ungefähr 5 Kilometer weit entfernt von mir und hat genau das Kind gefunden. Da müsstest du dir mal alle anwenden, bei Jugend trainiert für Olympia, ne? Aber Mutti sagt hier, mein Kind ist ertrunken, ne? Und deswegen ist es schöner, ein Kind mit dem Eis auf dem Schoß zu haben, als eine hysterische Mutter, die dir durch die Bude rennt.
Wie oft kommen Kinder zu dir?
Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel ist da los, und hier, wie gut Mama und Papa aufgepasst haben. Ne? Mhm. Ein 3-Jähriger mit dem Eimer nach vorne zum Wasser holen schicken, ist ja schon von Haus aus schon. Ne? Aber Mutti meint, das geht so. Ne? Und wenn du dann die Mutti mit nach vorne nimmst und sagst, so, jetzt kniest du dich mal hier hin und versuchst mal deine Muschel zu finden, dann weißt du, wie es deinem Kind gerade eben so gegangen ist, ne? Mhm. Und das lernt dann.
Wir hatten ja letzten Sommer die Aktion mit den Rettungsarmbändchen.
Ja, die haben wir aber schon länger tatsächlich.
Okay, also, aber letztes Jahr haben wir nochmal...
Nochmal richtig Gas gegeben und so.
Genau.
Finde ich auch total gut.
Ja.
Ne? Aber es lohnt nicht, wenn sie jeden Tag kommen oder nur für einen Tag. Ne? Mhm. Also für länger Geschichten und so, finde ich das total genial. Besser geht gar nicht.
Magst du das nochmal erzählen? Weil das ja eine ganz...
Auf dem Armband von der DLRG ist eine Nummer drauf. Die Nummer wird per Telefon, keine Ahnung, wie auch immer, mit Name, Anschrift und Telefonnummer von Mutti wird dann da abgegeben und dann kannst du dann den Code einfach nur eingeben von dem Armband, dann kannst du Mutti auf Handy anrufen und sagen, hier ist dein Kind und kannst du abholen.
Kann man sich kostenfrei auch über die DLRG-Seite, glaube ich,
alles
stellen, ne?
Ja, also kriegst du überall und
ganz, ganz einfache Sache.
Das Beste war auf dem Fahrbau, den wir eben gesehen haben, auf dem Bild,
ja.
Da hatte ich von morgens um 9 bis nachmittags 15 Uhr 46 Kinder. Die standen dann immer so auf dem Balkon und so. Das war ein Hauptbadetattersee, bestimmt über 30.000 Menschen hier auf der Sandbank. Mhm. Und wir haben die Kinder nicht mehr ausgenommen, sondern nur noch hier. Hallo Mütter, wenn euch ein Kind fehlt, guckt mal auf den Balkon, vielleicht gehört eins da von euch.
Nee.
Weil das ging nicht mehr, das ging echt nicht mehr. Es fing um 9:30 fing das an, die ersten kamen dann an und wegen hier, kann meine Mama nicht wiederfinden und ja.
Weil so viel los war?
Ja, weil so viel los war.
Also
du musst dir vorstellen, von der Wasserkante vorne ein Streifen, so 70 Meter breit und... Mhm. Von Bad bis nach Westerheber eine Muschel an der anderen. Und da kann so ein 2-3-Jähriger sich schon leicht verlaufen. Mhm. Da gehört gar nicht so viel zu. Selbst Erwachsene finden sich ja knapp wieder.
Mhm. Nochmal kurz zur Erläuterung. Wir haben uns eben Bilder angeguckt von der Badestelle Ording.
Die alte Hütte.
Aus den 90ern. Und dann muss es auch in den 90ern passiert sein. Okay.
Krass, ja, ist so. Ja, ist aber noch nicht wieder getoppt worden tatsächlich.
Okay. Ich habe hier mir vorher auch Fragen aus dem Publikum geben lassen und tatsächlich ist das, welches Jahr hast du als eines der schönsten in Erinnerung?
Da gibt es, glaube ich, keins tatsächlich. Irgendwie gefühlt sind alle gut.
Okay, aber vielleicht liegt es auch daran, du machst das jetzt ja 40 Jahre, ne? Mhm. Und ich glaube, irgendwann kann man die Jahre auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten, oder?
Nicht wirklich tatsächlich, nein. Ja. Das geht so ineinander über.
Ja, aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie der Strand sich verändert hat oder die ganze...
Na, ich meine, am schönsten kann man das ja hier in Ording tatsächlich erklären.
Ja.
Wenn du mal draußen rausguckst, dann haben wir ja diese Pfähle, die da die Badezone begrenzen. Mhm. Da, wo der Farn mit dem Kreuz jetzt ist,
ja,
da war früher das Strandkorbrevier, wie ich angefangen bin. Mhm. Und 100 Meter davor stand die Aufsicht, die du eben auf dem Bild gesehen hast.
In den 90ern.
Und die haben wir dann schon einmal zurückversetzt.
Mhm.
Und dann haben wir sie nochmal zurückversetzt, hier kurz vor diesem Bau hier.
Mhm.
Und haben dann diesen hier neu gebaut.
Das heißt...
Wir wandern nur zurück.
Das heißt 300, 400 Meter? Was sind
haben wir
bisher?
In den 40 Jahren bestimmt verloren, ja.
Okay.
Und das ist ja nicht nur hier so. Wenn du mal bedenkst, früher war die Badestelle Böhl, war der Hauptbadestrand von ganz St. Peter-Ording. Da war Ording hier das, was, ich sag mal, heute Süd ist.
Mhm.
Und das hat sich so verändert in den 40 Jahren. Also jetzt ist ja hier der Hauptbadestrand.
Ja.
Und in Böhl musst du ja gefühlt noch 2 Kilometer durchs Wasser latschen, bevor du anfangen kannst zu schwimmen. Ne?
Mhm. Und oft sieht man auch kein Wasser, wenn man...
Wenn du in Süd wohnst, nicht, nee. Aber da kannst du dafür bestens Watt wandern, was du sonst nirgends mal in St. Peter kannst.
Ja,
das deswegen ist er ja so beliebter, der Strand. Für die Wattwanderer nichts Besseres.
Ja. Absolut. Und auch sehr übersichtlich, also...
Ja. Da sieht man wieder das Bauernopfer. Früher standen in Süd, wie ich damals angefangen bin, vor 42 Jahren, 250 Strandkörbe.
Ja.
Und da war noch, unter Lotti war noch ein Parkplatz. Und damals ja mit dem ganzen Gedöns hier, mit hier Weltkulturerbe und was weiß ich was all, ist der Parkplatz dann zum Opfer gefallen. Und dann merkst du schon, wie träge die Leute denn so sind. Die haben ja alle geglaubt mit der Busgeschichte, dass die Leute dann trotzdem so weit kommen. Das tun sie aber nicht tatsächlich.
Mhm. Bietet aber einen ganz anderen Kontrast zu den Stränden hier. Ne?
Also, natürlich.
Ja. Mhm. Ich habe hier meine Lieblingsfrage.
Okay.
Sitzt du lieber auf der Badestelle oder am Trecker?
Das kommt drauf an. Wenn sie mich geärgert haben, bin ich lieber auf dem Trecker. Dann bin ich nämlich an die IHG. Und
bei richtig Anarchie auf dem Trecker.
Richtig. Und ich sag mal so, bei richtig schönem Wetter und so, dann bin ich natürlich lieber auf dem Strand tatsächlich. Ne? Da bin ich dann lieber da unterwegs.
Okay. Weil man da auch gut mit den Gästen schnacken kann. Ne?
Ja, ich meine, du kennst ja deine Pappheisen, ne?
Ja, fühle ich genauso. Also bin auch mal gern für mich, aber habe auch gern Menschen um mich rum. Wenn ich zum ersten Mal am Strand hier bin, ich war noch nie vorher in St. Peter-Ording, habe keine Ahnung von diesem Gebiet hier. Hast du ein kleines Einmaleins des Strandes für mich, was ich an Infos gut gebrauchen könnte, um mich
Kommst
hier
du zu Fuß, mit Fahrrad oder mit Auto?
Ach so.
Oder mit Bus?
Ich komme zu Fuß.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Dann kannst du dich jetzt schon mal nicht festfahren. Dann kannst du dein Fahrrad auch nicht mit anderen Fahrrädern durch das Schloss zusammenknoten. Kannst du dann auch schon nicht. Dann brauchst du dich nur noch...
Kannst du es kurz erklären mit dem Schloss?
Naja, wir haben ja hier die Reiter, da wo normalerweise im Western immer die Jungs ihre Pferde anbinden. Das haben wir ja für die Drahtesel gebaut.
Mhm.
Und dann haben die ja immer jetzt ja diese mörderlangen Schlösser und so.
Mhm.
Und dann, wenn Papa dann sein Rad mit dem Junior dann zusammenbinden will,
kriegt
er manchmal auch noch ein anderes Rad mit zu fassen, weil die immer so eng stehen. Ne? Und dann will da einer losen und das ist einfach doch noch mit angebunden. Und deswegen haben wir dann so einen Roundschlüssel, so einen Bolzenschneider, denn, um dann dieses Problem dann zu lösen. Ne?
Okay.
Mhm.
Passiert das auch?
Ja, wenn schönes Wetter schon.
Okay. Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr Fahrradständer?
Nee, oder bessere Bolzenschneider.
Okay. Wie man das merkt, ne, dass sich Dinge verändern, nur durch so ein neue Art des Fahrradschloss.
Ja, ist tatsächlich so. Aber. Und der Rest beim Wandern immer schön den Flutkalender in der Hand haben.
Ja.
Immer dem Wasser hinterher, statt vor ihm weglaufen. Die Priele beachten und ansonsten kann dir gar nichts passieren hier.
Genau, wir haben Ebbe, Flut, Gezeiten.
Mhm, ungefähr 3 Meter Hub.
Mhm. Erklär das nochmal für Menschen, die mit Gezeiten...
Vom niedrigsten Wasserstand bis zum höchsten Wasserstand hebt sich das hier ungefähr um 3 Meter.
Mhm. Woran kann man das ganz gut sehen?
Vorne an der Flutmarke.
Und kann man daran auch erkennen, ob Flut oder Ebbe ist?
Wenn du dich einen Augenblick hinstellst tatsächlich... und guckst auf den Meeressaum, dann siehst du das schon. Aber das Wasser jetzt an deine Füße spült, dann kommt das wahrscheinlich. Und wenn du mehr Platz zum Wasser hast, dann läufst du weg. Ist eigentlich ganz einfach.
Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, Fahnen oder sowas, was ich beachten muss?
Haben wir ohne Ende. Aber wenn du Jungs unten fährst, wissen die meisten nicht, was sie zu bedeuten haben. Das ist das Problem. Deswegen Flutkalender, Rückseite gucken. Da sind nämlich alle Flaggensymbole schön aufgemalt, damit man weiß, was los ist in der Welt. Und die blaue Flagge gibt es tatsächlich nur hier in St. Peter, weil die ja in diesen ganzen Europakrams ja auch nicht so mit reinpasst. Dass eben die vorderen Sandbänke geräumt werden sollen, weil die Flut aufläuft.
Okay.
Und das haben wir sonst ja in Spanien und wo wir so mit zuhören mit Europa und so, haben die das ja nicht so. Außer so wie hier. Wir laufen ja auf dem Meeresboden hier spazieren nachher, wenn das Wasser weg ist. Und von daher muss man das Volk vorher warnen, weil wir haben ja die Priele und dann läuft das Wasser hinter dir rein, statt immer nur von vorne zu kommen.
Welche ist die Fahne, wo ich weiß, alles in Ordnung, ich kann baden gehen? Guter Tag gerade.
Wenn unsere TZ-Fahne hebt.
Okay.
Dann ist alles gut.
Okay, cool. Was war deine außergewöhnlichste Begegnung am Strand? Ist noch eine Frage aus dem Publikum.
Außergewöhnlichste Begegnung? Also das Schönste war mal tatsächlich, wie wir Besuch von der Polizei in der Frühstücksbude kriegten, auf dem Bauhof. Und wir sollten da Pakete suchen. So vierkantig und so 5 cm dick und mit ganz viel.
Wo solltet ihr die suchen?
An der Wasserkante, wenn wir rausfahren. Weil damals hatte unsere Polizei noch kein Allradauto.
Okay.
Und dann sind wir rausgefahren. Wir sollten ein Podest bauen. Und dann sind wir einmal von oben nach Hörn, einmal bis nach Süd runtergefahren und hatten nachher 14 Kilo reinstes Heroin eingesammelt. Also von dem rein verkauft wird, hätten wir mit dem ganzen Bauhof inklusive Frauen hier 14 Tage Urlaub auf Malle machen können. Aber wir haben das dann immer schön abgegeben und von daher, bis das nachher rauskam, war auch ungefähr die halbe Hamburger Drogenszene, die hier dann so rumlief und dann in den Driffels und im Vorland überall noch Pakete suchte. Und die andere Hälfte waren dann Polizisten, weil das saß immer mit dem Rucksack, mit dem Knopf im Ohr, die dann immer hier nochmal so zwischendurch dann rumliefen und dann sich um die restlichen Fundsachen gekümmert haben.
Wann war das?
Mitte 90. Und die haben draußen ein großes Manöver gefahren und deswegen, denke ich, mir hat jemand da Angst bekommen und hat den ganzen Scheiß über Bord geschmissen. Und damit fing die Anlandung, sag ich mal, denn so an. Ne? Wir hatten dann nochmal die Geschichte mit Adidas Turnschuhe. Die Motorräder kamen leider in England an und nicht bei uns, der falsche Container. Bisschen doof. Dann hatten wir hier Handschuhe. Ganz St. Peter hing dann vorher mit diesen Gummihandschuhen, die wir dann mit grünem oder schwarzem Kunststoffbezug dann kriegen konnten. Die waren alle gewaschen und hingen an den Wäscheleinen. Paketeweise lag das hier rum. Und dann hatten wir Körbe tatsächlich. Rattankörbe, Brotkörbe, auch so größere Truhen und sowas alles. Die liefen über die Babbrücke, da kam sie vor wie auf dem türkischen Basane. Alle hatten den Nacken voll. Total verrückt. Und zum Schluss waren die in die Ü-Eiser. Alles voll mit Ü-Eier hier. Und auch die fanden bei den Kindern reißend Absatz.
Und kriegt ihr darüber vorher auch Bescheid oder merkt ihr das dann einfach nur, wenn es angeschaut?
Wenn es morgens ankommt, ne?
Okay.
Oder wenn so wie Decksladung und so, ich meine, dann kommt der Zoll ja schon mal um die Ecke, ne? Wenn dann so die passigen Kanthölzer hier so ankommt. So.
Ich finde, den sehe ich sehr oft im Straßenverkehr, den Zoll. Kommt der öfters?
Naja, ich meine, der macht ja zum Glück auch hier die ganzen Baustellgeschichten und so, ne? Wegen Schwarzarbeiterei und so. Am Strand ist er eigentlich eher weniger.
Okay.
Es sei denn, es liegt irgendwas an.
Okay. Es werden ja auch andere Dinge an den Strand gespült. Ich habe hier nämlich noch eine Frage, die so ein bisschen darauf eingeht. Gab es schon mal einen gestrandeten Wal?
Ja, mehrere. 3 vor Westerheber, den letzten Sommer zur Hälfte vom Bad.
Ja. Weißt du, was das für Wale waren?
Alles Buckelwale im größten Teil.
Okay.
Und warum das ist, keine Ahnung.
Hat, glaube ich, einfach verschiedene Ursachen auch ein Stück weit.
Ich weiß es nicht. Schweinswale haben wir ja eher mal, die kleinen. Aber das ist momentan tatsächlich eher selten. Vielleicht 1-2 im Jahr oder so. Aber auch das ist wiederum ein bisschen normal, genauso wie die Seehunde. Wir haben ja so viele Seehunde und die haben ja keinen natürlichen Feind und irgendwann werden die mal ja, genauso wie wir alt und sterben mal so ein bisschen. Und ja, die kommen dann irgendwann an, ne?
Und kommen auch Seehunde an, die Netze um sich drum haben oder anderen Gefahren ausgesetzt wurden?
Toi, 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 habe ich bis noch nicht gehabt.
Okay. Nee. Westerhever Sandbank ist ja im Grunde nicht mehr St. Peter Gebiet. Mhm. Könnt ihr das einsehen? Oder?
Nee.
Weil dort vor Ort gibt es ja bis auf Menschen, die ihr freiwilliges, ökologisches, soziales Jahr machen, gibt es ja niemanden, der ständig die Sandbank kontrolliert, oder?
Nein.
Wie kriegt ihr solche Einsätze? Kriegt ihr solche Einsätze dann zusätzlich? Oder
das gehört nach Westerhever tatsächlich.
Okay.
Das regelt dann die Feuerwehr und die DLG.
Okay.
Es sei denn, hier medizinische Geschichten und so, dann oder jemand in Seenot oder was, dann fahren wir von hier darüber. Das machen wir schon. Aber eine reine Aufsicht und so gibt es da nicht, obwohl die Sandbank da auch immer größer wird, weil den Sand, den wir hier verlieren, der liegt sich da ja ab.
Okay.
Und deswegen wird die da immer größer und ja, die spazieren dann da runter und machen dann da eben, ja, ihr normales Ding wie hier außerhalb der Badezone. Die nehmen ihr Picknickkorb mit und sitzen dann auf der Sandbank und können ja genauso baden wie alle anderen auch. Mhm. Ist eigentlich alles gut.
Aber wird halt nicht beobachtet.
Keine, nix, gar nichts.
Ja. Auch immer wichtig zu sagen, ne, wenn wir über Westerhever sprechen, dass zwischen Strand St. Peter-Ording und der Westerhever Sandbank ein Priel läuft.
Ein durch den großer,
man nicht durchlaufen kann und darf. Und
von hier kannst du hingucken, aber nicht hinkommen.
Ja, ja, haben wir ja wirklich regelmäßig Menschen, die
das
versuchen oder auch unwissenderweise einfach Richtung Priel laufen. Und das muss man, glaube ich, einfach immer wieder betonen, dass das eben eine ernste Situation ist, in die man sich nicht begeben sollte, dass man irgendwann am Ende von Hunger haben einfach umdreht und wieder Richtung Süd läuft.
Guckst du?
Gab es schon mal einen Nachteinsatz am Strand?
Ja.
Also tendenziell, vielleicht noch mal zur Erklärung, wenn nachts Einsätze sind, sind das ja meist Einsätze dann für die DLRG, oder?
Ja. Also wir machen Dienst und sind angemeldet von morgens um 9, bis wir meinen, wir können nach Hause fahren. Und dann melden wir uns bei der Leitstelle ab und dann ist die Ortsgruppe und die Feuerwehr dran. Mhm. Und tagsüber sind die beiden dann raus, weil die alle arbeiten gehen. Mhm. Und dann machen wir das Tagesgeschäft hier alleine. Mhm. Es sei denn, das wird zu viel.
Dann?
Dann kommen die dazu.
Okay. Und wenn du einen Nachteinsatz hattest, warum hattest du den dann?
Weil unsere Bernsteinsammler da draußen meinten, sie müssen mit dem Schwarzlicht denn da an der Prielkante rumlaufen und aufmerksame Bürger vom Deich, die da draußen haben, rumirren sehen. Weder war einer in Not, weil der hat ja mit seinem Schwarzlicht immer nur hin und her an die Bernsteine gesucht. Mhm. Und das war dann so eine Nummer wie außer Spesen nichts gewesen, ne? Von daher ist dann nachts wenig los, weil das Befahren der Sandbank ja auch schon um 22.30 Uhr eigentlich auch so zu Ende ist.
Ja.
Und die meisten dann auch schon den Weg nach Hause finden tatsächlich, ne? Aber wenn sie in dem Bernsteinfieber dann so sind, hätte ich Gott gesagt, und sie die Ersten sein wollen, Herr Gott, dann ist das manchmal so.
Gibt viele Menschen, die Bernstein sammeln.
Ja, ohne Ende, reichlich. Das Gold des Nordens.
Mhm. Hast du so ein paar Geschichten aus den letzten Jahren mitgebracht für uns?
Ja, Herr Gott, ein paar haben wir ja bestimmt.
Du hast ja auch schon mal einen Abend lang Geschichten erzählt, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja.
Ich habe noch so eine Geschichte im Kopf, da war eine hochschwangere Frau.
An der Badbrücke.
Ja, auf der Seebrücke, genau.
Der Junggesellenabschied.
Was?
Ja, der Junggesellenabschied.
Genau, magst du von dem noch mal irgendwie erzählen?
Ja.
Und dann steigen wir noch ein paar Geschichten ein.
Das war so ein Tag, so ähnlich wie heute. Und dann kamen sie von Hamburg, da waren die 4, 5, 6, 7 Mädels da mit Bollerwagen und hatten dann ihre Sektpullen und sowas dann ja alles mit und haben dann im Strandkorb gesessen und haben das ein bisschen nett gefeiert. Und eine von den Mädels war dann auch schon schwanger. Und wie sie dann wieder Land einbezogen, dauert es nicht allzu lange. Hermann saß vorhin im Kofferbieterbüro und sagt, und dann sagte ich, ja, wir haben ja ein Problem, so ein Frauenproblem. Und dann sagt Hermann, hat nichts mehr zu tun. Ja, Heinz, du musst mal kommen, hier ist eine Frau mit Frauenproblemen und das ist eher so deine Baustelle und nicht meine. Und dann, alles klar. Ich sage, wo drückt denn der Schuh? Und dann sagt sie, ja, bei meiner Freundin ist die Fruchtblase geplatzt. Super, Fee, ganz toll. Dann besorge ich schon mal so ein Auto so für Liegentransport. Und wo sitzt sie oder wo steht sie? Ja, ungefähr kurz vor dieser Hütte da hinten. Das kriegen wir hin. Mhm. hingefahren, Hütte leer gemacht, erstmal die anderen beim Regen rausgejagt, hier rumwegen, wir machen jetzt mal den Kreissaal, ne? Mutti dann da reingepackt. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, was dann meine netten Kollegen alle so gemacht haben, so von wegen, hier Heinz, hier steht ein Auto an der Überfahrt mit Blaulicht und so, und wo soll der denn hin und was hast du denn? Und so, ja, habe ich eine Frau mit geplatzter Bruchblase und so. Oh, wir gratulieren recht herzlich und so. Ja, genau, habe ich ja gar nichts mehr zu tun, aber alles schön, aber hm. Ja, und so kam dann tatsächlich, dass dann die Frau dann, ja, nachher eine gesunde Tochter geboren hat. Wir kriegten nachher nochmal Post mit einem Bild mit so einem Fußabdruck dann da so drauf und so. Mhm. Und ja, das war eigentlich so eine ganz nette Geschichte, die richtig rund lief. Oder sonst hier auf der Sandbank, wenn die Mädels denn hier kommen, eine Frau ziemlich verstört von wegen hier, sie müssen mir helfen, mein Mann bringt mich um. Ich sage, was ist nun denn bloß, ne? Ja, ich habe sein Auto und ich bin heute hier am Strand mit meiner Tochter und ich kann welchen Gang eigentlich auch einschalten, das Auto bewegt sich nicht, ne? Was? Na, ich komm mal mit. Na ja, dann bin ich dann runtergefahren zu ihr denn da. Und dann stand sie wunderschön mit ihrem schönen Audi Cabriolet auf einer wunderschönen Sanddüne. In der Mitte lag das Auto auf, alle vier Räder bewegten sich wunderbar. Das Quattro nützte ihr auch nicht so wirklich was. Dann haben wir sie mit zwei Kollegen und Träger dann nachher dann von der Düne wieder runtergezogen. Heilende Hände auf die Motorhaube gelegt und das Auto fuhr wieder. Ne? Also sie war glücklich ohne Ende. Und das war eine richtig schöne Geschichte. Gab noch ein bisschen was für die Kaffeekasse und die Welt war in Ordnung. Ne? Mhm.
Hat die Frau auch nicht mehr vergessen, glaube ich.
Nee, seitdem weiß sie aber auch, dass man auf hellen Flächen nur schnell rüberfährt und auf dunklen Flächen kann man parken. Weil die sind meistens fester als diese weißen, weichen, aufgewehten Dünen. Mhm. Hat sie gelernt. Mhm. Und die letzten 14 Tage hat sie auch nicht festgefahren. Sie kam jeden Morgen und sagte, klappt.
Hat sie sich angemeldet?
Ja, natürlich.
Und abgemeldet.
Und auch. Abgemeldet, ja.
Wie schön.
Ja. Zu den vermissten Kindern können wir noch einen zulegen tatsächlich.
Ja.
Eine ältere Dame, die, ja, nun schon, Gott hab sie selig, immer jedes Wochenende von Hamburg rüberkam nach FKK und hat immer da dann ihren Strandkorb gehabt und eines guten Tages hatte sie dann ihr Enkel mit. Und wie das Schicksal das denn so wollte tatsächlich, kam dann irgendwann der Enkel dann an und sagte, meine Oma ist weg. Ich sag, wie, Oma ist weg? Ja, der Strandkorb ist leer, ich war vorne an der Wasserkante, hab da gespielt und Oma ist weg. Okay, hin zum Parkplatz, Auto war auch weg. Mhm. Dann haben wir die Wachmeisters angerufen. Ich sage, ihr müsst doch mal Kontakt zu den Hamburgern aufnehmen, weil da war ja noch nichts mit Handy und so Krams, ne? Mhm. Und dann ist dann eine Streife in Hamburg denn vor die Wohnung von Oma gefahren und hat dann gefragt, ob sie vielleicht jemanden vergessen hätte. Und der kleine Mann ist dann bei den Wachmeisters dann geblieben und hatte auch dann noch einen Rest, schönen Abend denn so mit Pizza und Eis und so, bis Oma von Hamburg denn wieder hier war, um den Enkel denn von der Wache abzuholen. Ne? Hat Oma auch nie wieder gemacht, den Enkel mitgenommen, weil bevor ich ihn nochmal vergesse, lasse ich ihn lieber zu Hause. Mhm, okay, kann man machen, muss man nicht.
Ich will mal gar nicht wissen, was danach zu Hause los war. Ne?
Naja, Herrgott. Wenn der Enkel die Klappe gehalten hat, dann weiß die Mutti ja gar nichts von.
Ich glaube, sie hat es an den Schokoflecken vielleicht gesehen.
Und er war ja bestens aufgepasst. Ne? Also besser ging das ja nicht.
Absolut.
Die ersten zwei Stunden haben wir das noch gemacht. Mhm. Und dann kam die Polizei.
Okay. Lass uns mal über Strandkorbversteigerung sprechen.
Ja.
Das machst du ja auch schon richtig lange, oder? Mhm. Zweimal im Jahr kommen die Strandkörbe unter den Hammer. Mhm. Bojen, Pfähle.
Wir verhökern fast alles. Mhm. Für Geld machen wir alles.
Was war das höchste Gebot, was du bekommen hast für einen Strandkorb?
Ich glaube, das lag was bei 500. Mhm. Da waren aber auch vier Frauen, die da wollten.
Okay.
Und alle haben sie ihre Kerle getriezt, ne? Also von daher.
Was heißt das? Frauen wollen und die
Herren die laufen ja mit dem Zettel, nichts, die laufen ja mit ihrem Zettel ja durch diese Reihen. So, ja. Und jetzt haben sich denn vier Frauen auf diesen einen roten Korb, die Nummer, keine Ahnung, 210 eingeschossen.
Ja.
So. Und dann steht da eine, sag mal, wegen den will ich haben. So. Und dann sagt die nächste zu mir, den will ich auch haben. So. Und dann mal los. Und dann fangen die beiden ja schon mal an. Und dann steigt Nummer 3 und 4 auch noch mit ein. Und das war nachher auch keine Steigung mehr in 5er-Schritten oder so, ne? Mhm. 50, 100, 150, so waren wir da 10. Mhm. Ne? So. Und dann mit bei 500, da wurde die Suppe nachher dann nicht auch dünner, ne? Mhm. Und irgendwann haben die dann aufgegeben und einer war der Gewinner.
Wie startest du so eine Strandkopfversteigerung? Haltest du die Leute irgendwie ein oder gibt es Warm-up-Programm?
Nee, die kommen schon vorher, das kennen die ja schon.
Es sind immer die gleichen?
Nein, aber viele.
Okay.
Du hast ja ein ganzes, die kommen nur wegen der Versteigerung. Die kaufen gar keinen Strandkorb.
Die kommen einfach
die kaufen nur wegen dem Gesabbel.
Okay.
Ne? Die kommen nur wegen dem Gesabbel tatsächlich.
Und dann gibt es eine wunderschöne Autogrammkarte.
Zum Beispiel.
Ja?
Ja, 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 ja.
Und dann ist auch gut.
Ja, ja, ja.
Schnack genau. Noch und dann.
Viel mehr passiert nicht.
Okay.
Mhm. Ne? Oder dann hier die Nummer, wenn die Presse dann kommt, so von wegen, wenn dann der weiteste ist, ne? Mhm. Also wir haben ja nach Frankfurt, haben wir welche. Dann hatten wir eine Partie vorletztes Jahr, die kamen aus Stuttgart.
Ja.
Zwei Mädels, ne? Die haben sich dann Anhänger geliehen und dann sind die beide mit dem Auto von ihrem Mann dann losgefahren und wollten unbedingt einen Strandkorb aus St. Peter haben. Was ja auch nicht schlimm ist. Mhm. Haken an der Geschichte war nur, keine kommen mit Anhänger fahren, ne? Also nur geradeaus. Also wir haben ihn dann gewendet, haben ja. Den Strandkorb aufgeladen, ja. Angebunden
ja.
Und dann, da geht es jetzt gerade runter vom Hofplatz hier, ne? Mhm. Hier, genau. Mhm.
Weißt du, ob er zu Hause angekommen ist?
Also es gab keine Verlustmeldung, also von daher ist das schon okay. Da. Und die Spedition, das meiste war, glaube ich, war nach München. Aber das ist dann mit Spedition und Bahn gelaufen tatsächlich. Mhm. Den fahren wir da nicht hin.
Mhm. Könntest du das lieber öfter machen zum Strandkorbversteigen oder reicht zweimal im Jahr?
Nee, also normalerweise musst du, wenn du was erzielen willst, eine Ware knapp halten. Mhm. Und irgendwann hast du den Laden ja auch mal vollgedeckelt. Mhm. Und ich meine, okay, die ersten, die wir jetzt damals verkauft haben, die sind jetzt auch reif für die Presse wahrscheinlich. Und dass mal wieder welche nachholen oder so. Ne? Aber du kannst jetzt nicht jedes Jahr hier 100 Körbe verkaufen wollen. Mhm. Dann ist das irgendwann satt und dann kriegst du da gar nichts mehr für. Mhm. Und so, sage ich mal, so mit den 30 Stück und so, das funktioniert schon.
Okay.
Ne? Und jetzt, wo wir es jetzt oben an der Überfahrt machen, haben wir auch keine Sorgen mehr mit von wegen hier, wir kommen dann morgen oder übermorgen und holen ihn ab. Nee, wer auf die Nummer fährt, der hat Pech, der hat gar keinen Korb mehr, ne? Weil der kriegt da draußen ja keine Weine. Ne? Mhm.
Kannst du noch mal ein bisschen erklären, so ein Strandkorb erlebt ja auch einiges im Jahr, ne?
Mhm.
Magst du noch mal so ein Jahr vom Strandkorb erzählen?
Naja, ey Gott. Er kommt halt raus, wird benutzt, wird gewaschen und kommt wieder rein.
Nee. Er wird liebevoll repariert im Winter.
Ja.
Jeden Winter.
Wenn er nicht vorher aussortiert wird.
Genau, also es wird geguckt, welche werden aussortiert für eine Versteigerung.
Genau, das passiert ja schon beim Waschen. Mhm. Beim Waschen sortieren wir schon die ersten aus.
Mhm. Und dann werden noch restliche Reparaturarbeiten gemacht, bevor er in die Versteigerung geht und dann auch wieder ins Winterlager.
Die werden nicht mehr repariert. Okay. Die versteigert werden, gehen so.
Okay.
Aber wir fassen jeden Strandkorb an beim Einlagern. Ja. Damit du auch weißt, wenn er wieder rauskommt, dass er in Ordnung ist.
Ja.
Und deswegen muss dann jeder Korb wird angefasst. Mhm. Und eben halt eingelagert. Und die 30, die du jetzt im Herbst dann verkaufst, die brauchst du ja nicht anfassen und auch nicht einlagern. Ne? Die nehmen dir keinen Platz mehr weg, sondern machen Platz für neue. Ne?
Aber man muss halt auch dazu sagen, wir haben 1200 Strandkörbe roundabout.
Mhm.
Wenn die alle angefasst werden müssen, das ist ja eine Zeit, wo sie echt in der Warteschlange stehen, bis sie dann in ihrem Winterquartier sind.
Also wir haben damit ja von Oktober bis Ostern zu tun.
Ja.
Ne, da sind ja 3-4 Mann, die dann sich darum kümmern. Mhm. Und von daher, ja.
Was haben die so für Wehwehchen, diese Strandkörbe?
Ne, es kommt drauf an, wie mit denen umgegangen wird. Ne? Entweder hast du Randalierer, Schlitzer, die schneiden dann die Bezüge auf oder irgendwie so ein Blödsinn, dass man eine Latte gebrochen ist oder irgendwie sowas. Gerne stellen sich auch mal auf die Fußstütze rauf, ist auch nur dünnes Sperrholz und dann oder auf dem Sitz oder wenn die Partys hier laufen, ne? Gibt es ja auch nochmal abends so eine Geschichten, Sonnenuntergang und ähnliches. Was ja auch alles schön ist, wir als Kinder haben ja oder als Jugendliche haben ja auch in den Körben romantiert, haben aber nicht so viel kaputt gemacht wie manchmal nun tatsächlich. So Tische abtreten, Lagerfeuer machen. Oder Strandkorb aufbrennen und so. Das sind ja alles so Sachen, die sind ja weder versichert noch sonst irgendwie was. Und von daher ist es ja ein reiner Schaden für die TZ oder so, ne? Oder für uns halt. Mhm. Und dann blöd ist natürlich, wenn du ausverkauft bist und kommst morgens an und dann hast du da drei so Aschehaufen, ne?
Ja.
Dann musst du erstmal rausfinden, welcher Korb fehlt denn überhaupt, ne? Wer kommt da ganz zu quaken? Mhm. Und welcher Strand hat irgendwo jetzt noch drei Körbel hier rumstehen, ne? Mhm. Und das sind dann so Geschichten, weil wir haben keine Reserve, sondern ja. In der Hauptscheid ist alles draußen.
Ja.
Und wenn da denn so ein Blödsinn passiert, dann ist das natürlich echt total doof, ne?
Mhm.
Aber, Herrgott, deswegen fährt die Polizei ab und zu mal eine Nachtstreife, mhm. wenn das Wetter dann so schön ist oder zu gewissen Gelegenheiten eben halt, ne? Wir haben ja ein bisschen Videoüberwachung, das hält auch ein bisschen ab oder so, aber bei mir oben im Norden zum Beispiel ja nicht, weil das machen die Gäste ja gar nicht mit der Videoüberwachung im FKK-Bereich oder so, ne? Das mhm. ist ja auch,
das ist ja auch
das hat auch nichts zu suchen, das ist
ja,
auch gut so.
Absolut.
Und deswegen müssen wir da dann eher mal hingucken, das ist dann so.
Mhm. Du siehst ja im Grunde jeden Tag Menschen Urlaub machen, ne?
Ja.
Ja. Wie sieht denn dein Urlaub aus?
Ja, mein Urlaub?
Ja.
Ja, ich mache dann 2 Monate blau tatsächlich, wenn das meistens so hinhaut. Ich nehme meistens meinen Jahresurlaub auf einmal.
Mhm.
Und wenn meine Hol das in den Kopf kriegt, sag ich mal so, dann fahren wir dann nochmal so nach Spanien dann so
mhm.
und machen den Strandurlaub, den ich unbedingt brauche. Und ansonsten machen wir mal so ein bisschen Städtegeschichten. Wir waren da mal in Dresden oder irgendwie sowas. Also ich war schon mal raus von Eiderstedt. Ne?
Ja.
Das ist schon mal tatsächlich.
Ja.
Oder mal so in Hamburg oder so. Ne? Aber
ja.
Wenn ich das nicht habe, ich brauche das eigentlich tatsächlich nicht.
Mhm.
Ich brauche das nicht.
Wie oft bist denn du in deiner Freizeit am Strand hier?
Gar nicht.
Mhm.
Das habe ich ja den ganzen Tag.
Mhm.
Ich habe zu Hause auch keine Ferienwohnung.
Mhm.
Weil ich habe jeden Tag Gäste genug um mich rum.
Mhm.
Die brauche ich nicht noch auf der Therese, wenn ich nach Hause komme. Ne?
Mhm. Nee. Und ich glaube, also ein bisschen meine Erfahrung ist, wenn man auch am Strand arbeitet und es auch wirklich der Arbeitsplatz ist, dann ist man auch super selten nur wirklich, auch wirklich privat dann da. Also selbst wenn du außerhalb deiner Dienstzeit am Strand wärst, du würdest trotzdem anders gucken, du würdest trotzdem irgendwas prüfen,
ja,
beobachten,
ja, ja,
etc. Du könntest gar nicht nicht Badestellenleiter sein.
Nicht ich
glaube,
genauso, wenn du hier in St. Peter essen gehst oder so, kenne ich ja, gefühlt ja jede Nase.
Mhm.
Was jetzt tatsächlich mehr geworden ist, viele freundliche Menschen,
ja,
die ich gar nicht kenne,
ja,
aber immer so zuwinken und so, wenn du vorbei bist. Also TikTok und so mal schon eine ganze Masse.
Ja.
Zumindest so vom Bekanntheitsgrad her wahrscheinlich.
Ja.
Ne, also die Kleinen winken immer. Ne? Total genial. Da ist er, da ist er. Ja, genau. Mich gibt es auch live von den Farben.
Und du winkst zurück, oder?
Natürlich, muss ich
super.
Ja, nützt ja nichts.
Gut. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet.
Na, natürlich. Vor allem bei den Kleinen.
Ich wollte noch mal über dieses Gebäude sprechen, wo wir gerade drin sitzen.
Mhm.
Das heißt, der offizielle Titel dieses Gebäudes ist Mehrzweckpfahlbau am Ordinger Strand.
Richtig.
Es ist ein sehr bürokratischer, sehr unemotionaler Name für so einen Pfahlbau. Kannst du noch mal erklären, warum der vielleicht auch so heißt und was seine Besonderheit ist im Gegensatz zu anderen Badestellen? Die
wahrscheinlich steht das so im Genehmigungsverfahren des Kreises Nordfriesland.
Wahrscheinlich, ja.
Und vom Nationalparkamt und wer da noch alles so zugestimmt hat.
Ja.
Und dieses Gebäude erfüllt ja mehrere Zwecke, ne?
Mhm.
Nebenan ist das Klo für Herren und Damen.
Ja.
Hier ist die Aufsicht. Hier sitzen normalerweise die Rettungsschwimmer, machen sich hier Mittag, Kaffee, Frühstück.
Ja.
Und ansonsten vorne Balkonien und gucken dann aufs Meer.
Mhm.
Und das erfüllt ja mehrere Zwecke und deswegen halt ein Mehrzweckgebäude.
Mhm.
Früher war es viel einfacher, sag ich mal so. Da gab es 3 Gebäude pro Strandabschnitt.
Ja.
Da gab es das Klo, da gab es die Gaststätte und die Aufsicht. Fertig, Ende, aus dem Haus.
Mhm.
Und jetzt gibt es hier nur noch 2.
Ja.
1 fehlt schon mal.
Dadurch, dass man auch immer wieder versetzen muss und das ja auch mittlerweile anders eingespült wird, die Pfähle, ne? Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen erzählen, ist es ja auch heutzutage einfach auch mehr Arbeit, die Gebäude auch.
Die Bauweise ist natürlich eine ganz andere tatsächlich, wir sind ganz anders gelagert und wer nachher recht hat, das werden wir in 50 Jahren wissen, ne?
Mhm.
So wie die anderen Pfähle, sage ich mal, das sind ja alles Lärchenpfähle, so 10, 12 Meter lang, die dann da hier eingespült werden, so 5 Meter in der Erde. Und das hier werden jetzt, sind jetzt alles Hülsen, die werden reingerammt und haben dann ja mit mal ein Bolzengelenk.
Aus Stahl, ne?
Aus Stahl.
Mhm.
Und ja, was sich nachher bewährt, das werden wir nachher sehen, was zu Ende ist.
Aber früher, also wir haben ja kurz vor der Aufzeichnung haben wir uns ja Bilder angeguckt von der Wartestelle Ording. Da habt ihr die noch selber eingespült?
Ja. Wir haben so eine riesen Lanze, die ist 5,50 Meter lang.
Ja.
Und die hängt dann über so eine... Heute haben wir sie elektrisch mit einer Öldruckwinde.
Ja.
Früher lief das über eine Rolle mit dem Tau. Mhm. Da hast du die immer schön hochgezogen und wieder runter. Mhm. Und dieses Rohr ist unten zugeschmeißt und da sind nur ungefähr 5-6 Löcher reingebohrt, die dann als Düse funktionieren. Mhm. Und dann hast du da eine Wasserdruckpumpe, die dann so mit 12 Bar dann das Wasser aus dem Bassin in die Erde reinpustet und das dann den Sand da so weit aufweicht, dass man hier den Pfahl dann da reinstellen kann. Mhm. Und dann kommt ein Bagger und drückt den ganzen Kram da so hin. Und das passiert heute alles nicht mehr bei den neuen.
Sondern? Wie passiert es da?
Jetzt werden Hülsen eingebohrt oder eingerammt oder gezittert oder wie auch immer. Mhm. Und darauf wird dann eine Hülse da oben drauf gemacht, wo dann eben der Fuß drin ist. Mhm. Und das wird dann verschraubt.
Das sieht man auch ganz gut, wenn man mal unter einem Fahrbau unter einem neuen durchführt.
Und das ganze Gewicht von dem ganzen Kram liegt jetzt alles in diesem Drehkopf, in dem Bolzen und in dem Auge.
Wow.
Und sonst war es auf so einen Pfahl verteilt. Ja, also. Mhm.
Von welchem Gewicht sprechen wir hier?
Ich kann dir nicht sagen, wie viele Tonnen das hier auf will. Das sind etliche, würde ich sagen.
Ich habe hier noch eine Frage aus dem Publikum. Welche besondere Erfahrung oder welchen bewegenden Moment wünschst du jedem Menschen als Highlight im Leben?
Ich würde die Morgenruhe wählen, tatsächlich.
Cool.
Wenn du hier morgens im Strandkorb sitzt und siehst, über Eider steht...
Wie viel Uhr im Sommer, circa?
Und siehst die Sonne über Eider steht aufgehen.
Ja.
Was Besseres kann dir gar nicht passieren. Und wenn du morgens nicht so früh aus dem Bett kommst, dann musst du das abends probieren, dann musst du den Korb nur umdrehen und gucken, wie die Sonne nachher im Meer versinkt.
Erklär das doch nochmal bitte, warum die Körbe immer meistens Richtung Düne stehen und Richtung landeinwärts.
Da lassen wir den lieben Gott für uns mitarbeiten. Wenn wir nämlich schönes Wetter haben, haben wir auch viel Tau. Das heißt, die Sitze Tau. Das heißt, die Sitzbänke sind alle nass. Mhm. Und bevor wir jetzt meine Korbvermieter dann mit dem Handtuch rumrennen oder so, können die lieber doch morgen schon Richtung Sonne gucken. Und wenn die Gäste dann irgendwie dann aus ihren Ferienwohnungen rausgekrabbelt sind, sind die Sitze auch schon trocken. Das hat was, ne?
Das ist der nordische Pragmatismus, den ich liebe. Wie fühlt sich Baden im Winter an? Heinz, erzähl mal von deinen Badeerfahrungen.
Hier draußen garantiert nicht, nein, im Winter. Also das ist ja nur dann, wenn wir müssen tatsächlich, ne, wenn da irgendjemand in Not ist. Aber ansonsten gehen wir dann auch schon lieber in die Dünentherme, ne?
Ja?
Ja, tatsächlich. Okay. Obwohl wir haben ja so ein, zwei tatsächlich, die eine Oma, die badet das ganze Jahr tatsächlich. Die kommt jeden Tag bei Wind und Wetter, parkt sie ihr Fahrrad bei mir vorne da hinten beim WC-Häuschen, läuft runter und geht jeden Tag baden.
Nee.
Ja. Ob es regnet, hagelt oder schneit. Die triffst du hier immer an. Und immer so morgens zwischen 8 und 9. Mhm. Dann ist sie fertig mit Frühstück und dann geht es los.
Wahnsinn.
Wird dir auch nicht passieren, ne?
Nee.
Nee. Guckst du?
Es liegt aber schon an der Uhrzeit.
Mhm.
Ich muss da oft ein Kind einfach in den Kindergarten bringen.
Das ja, nee, ist klar. Ja, ja, sehe ich auch so. Hartes Los.
Gab es einen Moment, in dem dir das Herz mal fast stehen geblieben ist?
Ja. Reanimation auf der Silbermöbel beim zweijährigen Kind. Und wenn du dann auf die Kavallerie wartest, werden Minuten zu Stunden.
Ja.
Ist aber zum Glück nachher alles gut gegangen.
Gut.
Resultat war nachher, dann kam der Hubschrauber.
Ja.
Und ist dann mit nach Hamburg geflogen.
Der landet nicht so oft auf dem Strand, oder?
Es kommt drauf an tatsächlich, wie sie drauf sind. Ne? Also wenn in Tönning ein Notarzt ist, dann kommt der Hubschrauber nicht.
Okay.
Oder eben das Verletzungsmuster gibt das her. Ich meine, er ist vom Fliegen her von Niebel genauso schnell wie der RTW mit dem Auto von Tönning. Mhm. Mhm. Also von daher ist das dann egal. Die Frage ist tatsächlich nur mit dem Weitertransport.
Ja.
Ne?
Ja.
Kann er mit dem Auto fahren? Ist das schön? Denn, oder muss er fliegen? Dann muss er sowieso kommen. Mhm. Ne, und du musst ja mal bedenken, ich meine, wir hier draußen haben mit einer Kleinstadt zu tun. Hier rennen an supergeilen Tagen über 30.000 Menschen rum. Ja. Und hier sind 5 Badestellen mit 5 Badestellenleitern, 4 Strandkorbvermietern und wenn wir wirklich gut besetzt sind mit 14 Rettungsschwimmern. Das ist alles.
Insgesamt.
Auf ganz St. Peter verteilt. Mhm. Und wir kümmern uns um eine Kleinstadt. Mhm. Und jetzt fahren wir hin nach Husum. Mhm. Wie viele Krankenwagen stehen da in der Rettungswache? Mhm. Wie viele Notärzte eiern da rum? Mhm. Und wie viele Polizeiwagen haben wir denn? Mhm. Und das haben wir hier alles einmal. Mhm. Jetzt haben wir zum Glück einen jetzt hier in St. Peter stationiert. Mhm. Manchmal steht auch ein zweiter da. Und wenn Personal ist, haben wir auch 2 Besetzte vielleicht oder so. Aber das ist schon ein Riesengewinn, wenn du weißt, dass hier in St. Peter einer ist. Ne? Mhm. Dass dann schnell die Kollegen dann kommen. Ne? Mhm. Letzte Woche hat es Pech, da kam dann der aus Brunsbüttel oder was? Mhm. Heide, Husum. Ne, wenn die ausverkauft sind, dann kommt das nächste und dann geht es immer weiter. Ne?
Kritisierst du das dem Gesundheitssystem an?
Dass sie nee, es gibt, tatsächlich nur, es gibt natürlich nur den einen Notfall. Und der erste ist nun mal irgendwann der erste. Mhm. Und du kannst nicht für alles vorhalten, das wirst du nicht hinkriegen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass du so viel Personal hast, die das noch machen wollen, den Job überhaupt. Ne? Mhm. Also wenn du das jetzt so hörst manchmal, dass dann die Krankenwagenbesatzung über Notarztbörsen und Sanitäterbörsen dann jetzt zusammen gekauft werden, damit sie überhaupt ihre Wagen besetzen können und so. Ne? Also, ja, das ist so ein Job, den auch nicht jeder machen will. Das ist so ähnlich wie Bäcker oder ähnliches oder so. Ne? Da haben die gar nicht mehr so viel Bock drauf. Mit dem Work-Life-Balance jetzt die jungen Leute und so, ne?
Ja, ich glaube, alles hat eine Daseinsberechtigung.
Ja.
Ja. Also ich finde, die Leute achten mehr auf sich als früher. Also das ist erstmal schon mal was Gutes, dass ein Bewusstsein in der Gesellschaft davor vorhanden ist, dass man doch gesund bleiben sollte und da auch einfach ein Gefühl für sich hat, wo ja auch für einen eine Grenze ist. Ne? Aber am Ende sind wir 80 Millionen, die einfach auch irgendwas leisten müssen.
Ist so tatsächlich.
Und wir können das nur gemeinsam. Ne?
Können wir das schaffen?
Klar, ich glaube da fest dran. Ich glaube, wenn wir alle ein bisschen optimistischer durch die Welt gehen würden, dann würden wir noch viel, viel mehr schaffen.
Tja.
Ich glaube, wir hoffen manchmal, glaube ich, zu sehr auf Menschen, die vielleicht Dinge verändern können, laut ihres Titels oder ihrer Amtsbezeichnung oder so. Aber ich glaube, wenn wir selber uns darüber bewusst wären, dass wir selber ganz viel Selbstwirksamkeit auch erzeugen können, dann wären wir, glaube ich, alle einen Schritt weiter am Ende. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir uns einfach positiv in diese Richtung entwickeln.
Auf alle Fälle.
Oder?
Auf alle Fälle.
Einzi, du gehst ja auch in ein paar Jahren in Rente, ne? Also du willst ja noch gar nicht, glaube ich, drüber sprechen. Ne? Aber du hast mir eben schon, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, auch schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass du vielleicht auch gar nicht so richtig dem Strand Tschüss sagen magst, oder? Also du machst das hier schon richtig gerne.
Oder? Ah ja, ist ja mein zweites Zuhause, ne? Mhm. Wenn ich bedenke, dass es, wie gesagt, hier nur ein Zwischenstopp sein sollte für eine Saison oder so, hat sich ja schon ein bisschen rausgezögert, das Fest, ne? Mhm. Und von daher, ja, vorbeigucken muss ich immer noch. Und die Frage ist ja nachher, was die Firma denn so anbietet, ne?
Ach so.
So ein bisschen Blödsinn labern können wir ja. Das gehört ja nicht viel zu, ne?
Da habe ich keine Aktien dran, ne?
Ach so. Sagst du jetzt so.
Hansi, ich habe noch ein Glas mitgebracht. Das nennen wir das Deichmomente-Glas. Und in diesem Glas stehen auf kleinen Zetteln Begriffe. Und ich würde dich bitten, einfach mal den ersten zu ziehen.
Jetzt habe ich eine Waschmaschine gewonnen.
Und mir zu erzählen, welcher Begriff draufsteht und was du damit irgendwie...
Haubach.
Haubach? Mhm. Magst du noch mal kurz erklären, was ein Haubach ist?
Haubach ist ein Bauernhaus.
Ja.
Das steht auf 4 oder 6 oder 8 Ständern. Mhm. Und wenn die Wände alle umfallen würden, dann steht der Haubach trotzdem noch. Ja. Und damit haben früher, ja, die reichen Eiderstädter Bauern mit ihrem Vieh zusammen unter einem Dach gewohnt.
Bauer sein war für dich nie eine Option? Also
meine Eltern waren Mondscheinbauer tatsächlich. Also ich habe bis zum 15. Lebensjahr entweder morgens oder abends 10 Kühe gemolken. Mhm. Ja. Aber das ging nachher mit der Gülleverordnung so den Bach runter und deswegen haben wir dann aus dem Stall dann einen Abstellraum für Gäste gemacht. Ja, den haben wir umgebaut tatsächlich und haben dann da Fehlmono reingemacht.
Okay. Und hast du schon mal einen Hauback besucht?
Bitte?
Hast du schon mal einen Hauback besucht?
Ja, mein Nachbar hat ja einen.
Ja.
Und hier besichtigen kann man den ja auch den roten Hauback hier in, sag schnell, Simonsberg.
Ja.
Und da kann man das ja sogar den Ständer von drinnen noch alles so sehen und so tatsächlich. Mhm. Und bei mir in meinem Beritt gibt es noch 14 Hauberge.
Mhm. Weißt du auch die Anzahl auf ganz Eider steht?
Nee.
Okay.
Aber es ist immer schade, wenn einer wegbrennt, weil die kommen ja nicht neu. Mhm.
Früher hat man die auch bewusst abbrennen lassen, oder?
Ja.
Weil sie einfach auch von der Unterhaltung her super teuer und aufwendig sind, oder?
Also, mit Absicht hat sich jetzt, glaube ich, niemand seinen Hauback angesteckt. Das glaube ich jetzt so nicht so wirklich. Okay. Aber ein Blitzschlag, das langt ja schon, ne? Mhm. Und von daher, wenn du denn wieder neu baust tatsächlich, dann geht es ja los, dann versucht der Versicherer dann auch das am günstigsten neben hinzukriegen. Und was hast du gehabt? Ein Kuhstall, ein Wohnhaus, fertig, Ende aus die Maus, ne? Mhm. Und ich weiß von einem, der hat sich einen Vierständer Hauber von Holländern neu aufbauen lassen. Und er war dann geschmeidige, keine Ahnung, 3,5 Mille los. Mhm. Wenn man die Pappe hat, kann man es gerne machen, ne? Mhm. Aber ansonsten, normal Sterblicher hat damit sehr viel zu tun. Deswegen gab es ja die damaligen Reddach-Programme und irgendwie sowas, wo dann die großen Gebäude mit unterstützt worden sind. Jetzt macht das ja hier die IG Baupflege, die da auch ganz aktiv ist, damit die alten Gebäude unterhalten werden und eben halt im Bestand bleiben. Ne? Mhm. Aber wie als Feuerwehr, sag ich mal, so hast du beim Hauber so gut wie null Chance. Mhm. Die Nachbarn, ne? Das ist dann das Kriegsentscheidende. Aber.
Okay.
Noch ein.
Nächster Begriff.
Alter. Du bist aber auch alles wieder von mir heute hier. Mhm. Klotstock springen.
Hatten wir schon, glaube ich, so im letzten Podcast, aber erklär noch mal.
Ja, das ist ja für die Landbevölkerung, die immer kurze Wege geht und immer den direkten Weg sucht und deswegen haben die einen Knüppel mit, den sie dann, einen Klotstock, den sie dann in den Graben stecken und dann einmal über den Graben rüberhüpfen und dann damit weitermarschieren. Er freut sich ganz großer Beliebtheit hier von unseren Touristen. Wird jetzt auch unseren Peter, glaube ich, gemacht. Wir sind damit angefangen.
Ja.
Und das Schönste ist immer, wenn da jemand reinfällt. Ne? Das ist ja das Highlight überhaupt. Mhm. Deswegen werden immer so ein bisschen mutterige Gräben ausgesucht, wo dann manchmal die dann auf der Hälfte dann stehen bleiben und so langsam am Stock dann so runterrutschen oder halt direkt reinfallen.
Mhm. Mhm. Ist dir auch schon mal passiert?
Nee, zum Glück noch nicht.
Okay. Noch ein Begriff. Schon dabei.
Tust du dir mal wieder rein oder was?
Nee, eigentlich nicht.
Na, bin mir noch nicht ganz so sicher.
So.
Was soll ich jetzt zu St. Peter-Ording sagen?
Oh.
St. Peter-Ording.
Vielleicht so eine kleine Liebeserklärung oder so.
Zu St. Peter-Ording?
Wohin gehst du gern?
Oder ja, wenn denn hier raus zum Strand, ne? Mhm. Ansonsten.
Okay.
Der Strand ist meins.
Okay. Dankeschön. Danke.
Gerne.
Von meiner Seite aus war es das. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wenn es noch Fragen gibt, sehr, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich uns noch einen wunderschönen Abend. Danke, Heinzi.
Gerne.
Deichmomente. Wo Geschichten aus dem hohen Norden Gesichter bekommen. Eine Produktion der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und der lokalen Tourismusorganisation Halbinsel Eiderstedt.